Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Unser Gehirn als unsere große steuernde Zentrale ist noch lange nicht in seiner unglaublichen Komplexität vollständig erschlossen. Seine vielfältigen Funktionen und alles, was darüber neu entdeckt wird, das fasziniert mich schon seit meiner Ausbildung als Physiotherapeutin. Nervus sympathicus, Nervus parasympathicus, Nervus vagus, Synapsen, neuronale Plastizität klingen fast wie Zauberformeln und machen mich immer neugieriger. Unser Nervensystem hat so viel Einfluss auf uns und mich interessiert immer mehr, welchen Einfluss haben wir auf das Nervensystem? Ich freue mich sehr, zu diesem spannenden Thema Frau Dr. Mareike Schwedt, Gründerin der Neurowerkstatt, in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Liebe Mareike, auf deiner Internetseite steht auf deine Frage, wer bin ich, eine interessante Antwort, nämlich, ich bin Mareike Schwedt, 47 Jahre, promovierte Diplom-Sportwissenschaftlerin, Taunuskind, Bewegungsfreak und Auszeitspezialist. Nun bin ich sehr gespannt, wie du diese Beschreibung weiter ausführen wirst. Liebe Mareike, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch erstmal unseren HörerInnen vor.
Wunderbar, liebe Silvia. Vielen Dank für die Einladung und für die wunderschöne Einleitung. Du hast recht, es klingt wirklich wie Magie. Und wir kommen so nach und nach dahinter, wie wir die Magie ins Wirken bringen. Also darüber reden wir ja heute. Und genau, Mareike Schwedt, 47 Jahre. Also ich mache mein Leben lang eigentlich schon Sport und das Ganze natürlich geboren im Taunus in einer wunderbaren Umgebung. Ich komme einfach aus einer Sportfamilie. Sehr viel mit dem Thema Leichtathletik, Wandern, auch Skilanglauf habe ich mal sehr intensiv gemacht als Leistungssportlerin. Also das gehört einfach zu meinem Leben. Also wer halt mit 47 sowas wie Parkour noch macht, der darf sich, glaube ich, Bewegungsfreak nennen. Und also die Neurowerkstatt gegründet, promoviert. Ich habe auch eine Familie, mein Mann mit meinen 3 Kindern. Da ist es ganz gut, wenn ich auch Auszeitspezialistin bin. Also das gut gelobte, kümmere dich mal um dich selbst. Was machst du denn eigentlich in deiner eigenen Zeit? Wie kann ich für mich selbst sorgen, damit dieses Leben in Fülle gelebt werden kann und nicht in einem Hamsterrad?
Ja, super. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und die Bezeichnung finde ich schon genial. Auszeitspezialist. Schöne Wortschöpfung. Ich liebe solche Wortschöpfungen.
Ja, es fordert mich auch tatsächlich heraus, diesen Titel zu tragen. Natürlich gelingt das nicht immer. Alleine, wie wir hier heute uns begrüßt haben, hat ja gezeigt, okay, manchmal stolpern viele Themen gleichzeitig aufeinander auf mich rein und ich habe gesagt, gut, ich habe viel geatmet, ich bin hier. Also lass uns loslegen.
Ja, für die HörerInnen, die wissen ja nicht, wie wir uns heute begegnet sind. Es hat heute etwas verspätet angefangen, weil mal wieder das Leben dazwischen gekommen ist. Und so ist es. Und so waren wir dann schon vor diesem Podcast voll im Thema, wie können wir unseren Vagusnerv wieder aktivieren. Aber dazu kommen wir ja gleich. Du hast eben schon gesagt, du bist in der sportlichen Familie groß geworden und bist sehr damit in Kontakt gekommen. Das heißt ja nicht zwingend, dass man das Sportliche aufgreift. Das scheint ja dann auch irgendwie in deinem Naturell zu liegen. Und das hast du dann ja auch sogar zu deinem Beruf gemacht. Du bist promovierte Diplom-Sportwissenschaftlerin. Wie kam es denn nun dazu? Und wie kam es dazu, dass du dich dann mit dem Gehirn und dem Nervensystem so intensiv beschäftigt hast?
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, wenn ich jetzt gerade noch mal darüber nachdenke, wie dieser Weg dahin zu dem, was ich jetzt tue, verlaufen ist. So nach meinem Abitur, ja, diese große Frage, wie geht es weiter? Und das steht tatsächlich in diesem Abi-Buch. Was willst du mal werden? Ja, irgendwas mit Sport, aber keine Lehrerin. Das war der Auftrag.
Cool. Was bleibt da übrig?
Genau. Naja, und dann fing ich natürlich an zu schauen und habe mir verschiedene Universitäten, die Sportwissenschaft anbieten, angeschaut. Und dann kam ich eben auf diesen Darmstädter Studiengang der TU Darmstadt, Sport mit Schwerpunkt Informatik. Und da ich auch sehr naturwissenschaftlich geprägt bin, dachte ich, na, das klingt nach einer spannenden Kombination. Ich habe mir das einfach angehört und irgendwie fand ich das Ganze interessant, Sport und Informatik zu kombinieren, ohne eigentlich genau zu wissen, was es bringt. Und das Studium ist auch wirklich sehr breit gefächert gewesen, von Datenbankprogrammierung, Webdesign bis hin zur Biomechanik und mit diesen feinen Messparametern und diesen ganzen Sensoren und so weiter. Und das Thema hat mich wirklich gepackt. Ja, wie kann ich jetzt genau Bewegung analysieren bis ins kleinste Detail, sodass man hier, und dann war das Thema eben Ganganalyse, etwas genauer in die Thematik reinschauen kann und möglicherweise neue Messinstrumente im medizinischen Bereich auf den Weg zu bringen, aus der Sportwissenschaft eben heraus, aus der Messmethodik, aus der Biomechanik. Ja, und dann weiß ich noch, fragte ich meinen Dozenten, wo kann ich denn maximal viel Messtechnik anwenden hier mit unserem Sportinformatikwissen? Und dann sagte er, ja, geh an die Uni Frankfurt, die haben ein sehr, sehr großes Messlabor, ein großes Labor, die sind da sehr versiert. So bin ich an der Uni Frankfurt, wo ich dann später promoviert habe, tatsächlich gelandet. Und das Interessante hier war, die fingen dann plötzlich an, und das sind wirklich, also die haben mit den Hochleistungssportlern gearbeitet, haben dort eben versucht, so diesen letzten Millimeter rauszuholen über biomechanische Messgrößen und Trainings und so weiter. Und die fingen dann aber an, mit Neurorehabilitation zu arbeiten, und zwar, ich hole weiter aus, ja, haben die dort gerade eine Studie abgeschlossen im alpinen Skibereich. Große Frage damals war, weil damals war eben noch nicht alles so mit Bluetooth und Wireless, sondern alles mit komplexen Verkabelungen. Wie kriegen wir jetzt die Biomechanik des Ski-Alpin-Laufs und die sensomotorische Reaktion der Muskulatur und des Nervensystems ins Labor? Und man hat dort ein Laufband-Messsystem produziert, wo man Rollschier umgebaut hat. Und zwar so, dass die Rollen von diesen Rollschieren nicht mittig festgeschraubt waren, sondern dezentral. So dass, kannst du dir vorstellen, wenn du dann diese zwei Rollschier nimmst und dich auf dieses Laufband stellst, die Leute wurden festgezurrt mit Expandern und mit Sicherheitsgurten, und dann gib ihm 10 km/h, 15 km/h auf dem Laufband. Ja, genau.
Du liebe Güte, das kann ja schön Slapstick werden. Gut festgezurrt, hast du gesagt, ne, gut festgezurrt.
Ganz genau. Und dann gib ihm, und dann haben die dort die Buckelpiste simuliert und es ging los. Und dann hat man eben schauen können, naja, der Spitzensportler, der im alpinen Skibereich, wie exakt hier das Nervensystem und der Agonist-Antagonist-Anteil der Oberschenkelmuskulatur zum Beispiel, wie fein und wie gut abgestimmt die miteinander arbeiten im Vergleich zu einem Sportstudenten oder Studentin. Und ja, das war dann damals so, dass jemand gesagt hat, hey, schau doch mal, in den 1900 herum gab es doch schon den Effekt dieses Chaise Trébidante, also diesem Rüttelstuhl. Man hat damals schon Menschen mit Parkinson untersucht, die, wenn sie auf diesem Rüttelstuhl sitzen, weniger Parkinson-Symptome haben. Also wenig von dieser Steifigkeit im Arm, weniger von dem Zittern, von dem Tremor und allgemein eine bessere Beweglichkeit.
Das ist ja auch interessant. Das erinnert mich ja an so Medizin, wo man sagt, Gift mit Gegengift oder wie das dann heißt, ne? Wenn man sich eh schon schüttelt und sitzt da auf dem Schüttelstuhl und hat es besser, genau. Ist ja cool.
Also das war auch damals die Frage. Wir wussten ja gar nicht, was passiert hier. Also jetzt muss ich die Geschichte natürlich noch fertig erzählen. Der erste Proband wurde dann eben auch auf diesem Wahnsinns Laufband da mal festgeschnallt, diesen Rollschieren. Ja, du weißt, diese Rüttelei, die Schwingungen werden über die Beine und über die Beinmuskulatur übertragen. Das Aha war riesengroß, als derjenige dann sagte, ja, mir geht's gut und irgendwie kann ich meinen Arm locker bewegen. Und da ging dann eigentlich die Forschung tatsächlich im Parkinson-Bereich los, ja, weg von dieser ganzen Trainingswissenschaft. Also klar, dieser Bereich blieb, aber als ich dorthin gekommen bin, war man wild begeistert. Was passiert hier? Wir machen was über die Beine. Was muss im Gehirn passieren oder aktiviert werden, damit jemand mit Parkinson das in den Armen tatsächlich spürt? Und man hat dann erstmal angefangen mit Schriftanalysen. Man hat dieses Haus vom Nikolaus gemalt und gesehen, vorher war das sehr zittrig und nach der Rüttelei war es einfach sehr gerade. Die haben dann auch tatsächlich ein medizinisches Produkt entwickelt, die stochastische Resonanztherapie. Und hier sind wir jetzt gar nicht im Bereich Vagusnerv, sondern wir sind hier ganz klar im Bereich Zentralnervensystem. Nur das war einfach der Einstieg von meiner Arbeit, dann eben zu gucken, okay, interessant. Eben wollte ich noch mich mit der Messtechnik beschäftigen und jetzt bin ich komplett in einem neu beginnenden Forschungsprojekt gelandet, wo es darum geht, wie können wir mit Bewegung, mit Schwingungen, möglicherweise mit Training und Sport das Thema Parkinson endlich mal in die Bewegung und so wie ich es meine, in Bewegung zu bringen, weil in den 60er Jahren im Parkinson-Bereich war dann einfach klar mit dem L-Dopa, als Goldstandardpräparat wurde alle Forschung im Bereich Bewegung, Sport, Physiotherapie ja sehr klein gehalten oder man hat das nicht mehr verfolgt. Und jetzt aber seit 10 Jahren, also etwa ein paar Jahre später, als ich damit angefangen hat, weiß man sehr stark, Sport, Bewegung, Training ist eine sehr, sehr wichtige Säule im Bereich für Parkinson, aber natürlich auch für alle anderen neurologischen Erkrankungen.
Ja, ich glaube auch, da hat sich eine Menge getan. Also ich komme ja nun auch aus der Bewegungsrichtung, ne, als Physiotherapeutin und dann Sozialtherapeutin bin ich ja ganz viel mit Bewegung beschäftigt, auch mit dem Lach-Yoga, ne, das ist ja auch viel Körperarbeit. Und wir wissen ja um diese Verbesserungen, also gefühlt natürlich schon sowieso sehr lange. Und ich bin der Wissenschaft so dankbar, dass das jetzt so belegt wird, was da sich alles tut, was da im Körper passiert, wie positiv sich das auswirkt. Und ich meine, es gab schon ganz früh die Tanztherapie und was es da alles gibt und gab schon länger, als man das jetzt so belegen kann. Ich bin begeistert, dass das jetzt so eine Form bekommt, weil die Menschen möchten ja gerne immer genau wissen, warum es denn nun so ist. Und dann wird es erst richtig ernst genommen. Na, leider ist es so, aber ja. Das ist natürlich toll, dass du so eine Arbeit machst.
Es ist natürlich dann so interessant und mit jedem einzelnen, damals eben noch Probanden, wo man gesehen hat, wow, was sich hier bewegt, es treibt einen dann natürlich vorwärts im wissenschaftlichen Kontext. Und ich glaube, ich habe das nie abgelegt bis heute.
Ja, das ist ja auch wichtig. Und interessant finde ich ja auch, dass du über den Sport dahin gekommen bist. Sehr interessant, diese Kombination. Also das finde ich für mich eine ganz verrückte Vorstellung mit dem Sport und dieser Informatik. Aber so wie du es beschreibst, macht das natürlich absoluten Sinn. Und dann bist du ja darüber letztendlich zu dem medizinischen Bereich gekommen. wie du schon eben gesagt hast, Parkinson. Und dann hast du dich ja immer mehr damit auch beschäftigt, wie das in den unterschiedlichen Symptomatiken, Krankheitsbildern sinnvoll genutzt werden kann.
Der Schritt weiter war dann zu sagen, okay, Uni Frankfurt, ich möchte gerne promovieren. Das Thema interessiert mich so sehr. Und dann gab es eine Kooperation mit der damaligen Parkinson-Klinik Bad Nauheim und dem dazugehörigen Sömmering-Institut. Ich glaube, beides gibt es heute leider nicht mehr. Aber damals war ich dort dann eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt und habe dann einen Gangtest für Parkinson programmiert und habe dann die Leute über das Laufband laufen lassen mit ständigen Geschwindigkeitsveränderungen. Und das Interesse war, ja, wie gut passen sich Menschen mit Parkinson auf Geschwindigkeitsänderungen an? Kriegen die das überhaupt mit? Und auf welcher Ebene des Nervensystems, peripher oder im Gehirn, wird es angesteuert sozusagen? Und parallel dazu welterste Nordic Walking Studie gemacht. Das war damals 2005 oder sowas. Da war Nordic Walking in aller Munde. Jeder brauchte solche Stöcke. Du kannst dich bestimmt erinnern.
Ich mach das immer noch.
Ja, und mittlerweile sagt auch keiner mehr, hallo, du hast deine Skier vergessen.
Stimmt, hat mich noch keiner drauf angesprochen.
Ja, und ich meine, für mich war das ja toll. Ich war ja da natürlich Naturtalent als Skilangläuferin. Und habe dann quasi dezentrales Projekt hessenweit geleitet, dass wir aus den verschiedenen Selbsthilfegruppen in Hessen, Parkinson-Selbsthilfegruppen, eben, ich weiß nicht, waren es 100 Leute, die dann da Nordic Walking Training gemacht haben. Und damals, ich erinnere mich gut, es gab 5 Studien in diesem Sport- und Trainingsbereich und gleichzeitig, ja klar, die Unterstützung mit den Stöcken, die Aufrichtung, die großen Schritte machen können, draußen in der Natur sein, gemeinsam in der Gruppe. Natürlich auch die Selbstwirksamkeit. Ich kann hier selbst etwas tun und danach dieses Gefühl von ja, Lebendigkeit, Erfrischung oder verschiedene Symptome werden weniger. Also das war hochinteressant und da habe ich eigentlich aus diesem Programmierdasein, mein Therapiegehen oder wie auch immer ich das jetzt nennen mag, entdeckt und kam dadurch natürlich Parkinson-Klinik in diesen medizinischen Bereich und festgestellt, ach, das ist für die Mediziner tatsächlich Neuland. Und die guckten auch noch so ein bisschen skeptisch, was machen die da? Klingt irgendwie gut auf der Webseite, aber eigentlich macht sie ja nur ihr Hobby hier zum Beruf. Also das wurde wirklich sehr, interessant beäugt. Aber die Ergebnisse waren einfach da im Nordic Walking-Bereich schon sehr, sehr schön, auch wieder hier die Symptome. Wir wissen einfach heute, dass Sport und Training, wenn es gut geleitet wird, 30% der Symptome verbessert. Und das ist jetzt mal nur der Parkinson-Bereich, von dem ich jetzt spreche. Ich bin jetzt noch über 10 Jahre in meiner Vergangenheit zurück. Nee, Quatsch. 18? Ich
ja.
Weiß nicht. Was haben wir für ein Jahr? Die Zeit rast.
Ja, genau, die Zeit rast. Ja, was ist da noch dazugekommen nach dem Parkinson?
Also danach war eigentlich klar, auf der einen Seite ist, wie du das ja auch aus der Physiotherapie kennst, der Mensch kommt in die Therapie, ist mehr oder weniger passiv oder auch schon aktiv und arbeitet da sein Sporttrainingstherapieprogramm ab. Nur, das reicht hinten und vorne nicht, wenn man Sport und Training und Bewegung als Gesundheitsressource wirklich integrieren möchte und nutzen möchte. Dann lag das eigentlich sehr nahe, dass ich sage, okay, wir müssen die Menschen mit neurologischen Erkrankungen schulen. Wir müssen denen beibringen, was sind hier die Effekte? Was ist der Mehrwert, wenn du jetzt mit dieser Multipille anfängst? Und um auch die Bedeutung zu betonen und verstehbar zu machen, was, wie viel, warum, was passiert im Gehirn, was passiert in der Lunge, was passiert in den Knochen und so weiter. Vor allem, wann ist Regeneration wichtig? Wie bekomme ich das in meinen Alltag? Und ich meine, unsere Alltage sind ja ganz unterschiedlich und unterschiedlich vollgestopft. Die Rentner, die immer keine Zeit haben. oder natürlich die berufstätigen Eltern, die sich einfach fragen, wann soll ich hier Zeit für mich haben? Und gleichzeitig natürlich das Verständnis dafür, es geht hier gar kein Weg dran vorbei. Ich möchte diese Ressource nutzen, die ist wichtig. Also sag mir bitte, wie das geht. Und da habe ich dann mit ganz vielen Krankheitsbildern im neurologischen Bereich Kontakt gehabt. Also ein sehr großer Bereich, die Multiple Sklerose, wo es ganz genauso parallel eine unzählige neue Studien gab im Ausdauerbereich, im Koordinationsbereich, im Krafttrainingsbereich. Hier bis heute hin eigentlich die Aussage steht, ja Leute mit MS, die Studienzahl für die positiven Effekte für MS, nicht nur auf symptomatischer Ebene, sondern auch als Primär- und Sekundärprävention. Also können wir MS und Parkinson durch diese Bewegungspille verlangsamen? Können wir machen, dass Schübe seltener kommen, dass sie auch dann nicht so heftig sind? Ja, das geht alles und das Wissen ist da. Und die Menschen machen aber deswegen nicht mehr Sport oder nicht mehr Training, weil einfach die Angst zu groß ist, dass man wie seine Energie raushaut und die reicht dann nicht für das Leben. Und genau der umgekehrte Fall ist Fakt, ja, über ein geeignetes Trainings- und Schulungsprogramm kannst du Stück für Stück für Stück wieder zurück in deine Energie kommen und auf lange Sicht nachhaltig dich um deine Gesundheit kümmern und um den Verlauf deiner Erkrankung. Und damit bist du ja aktiv beteiligt. Du hast dann ein ganzes großes Stück in der Hand, wie das jetzt hier weiterläuft in dem Leben mit einer, das sind ja hier schwere chronische Erkrankungen, damit musst du ja auch erstmal klarkommen, ja.
Das ist ein ganz wichtiger Teil, den du da sagst, dass die Menschen, die diese Erkrankung jetzt haben, dass sie ganz gut selber was machen können. Das kenne ich ja aus meiner Profession ja auch heraus, wie wertvoll das ist, wenn man dann was an die Hand geben kann. Das kann ich jetzt selber machen und ja auch so ein Bewusstsein dafür bekommen, was du ja auch deutlich angesprochen hast, jetzt nicht nur machen, wo ist auch meine Entspannung, wo ist das Gleichgewicht? Und besonders gut finde ich auch immer diese Prävention, dass man im Vorfeld schon viel machen kann, damit es erst sich gar nicht so stark entwickelt. Wie stelle ich mir denn jetzt so ein Programm vor, wenn du sagst, das wird so zusammengestellt? Kannst du da was zu sagen?
Ja, die Neurowerkstatt.
Auch so eine schöne Wortschöpfung.
Da freue ich mich jedes Mal über den Namen. Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Lass uns mal werkeln jetzt. Wenn jemand zu mir kommt, mir arbeiten möchte, ja, natürlich, am Anfang ist erstmal so die Bestandsaufnahme. Wo stehst du? Wie sieht dein Leben aus? Wo hängst du? Wie geht es dir emotional mit dem Thema? Oder hast du eine Sportvergangenheit? Können wir da Ressourcen reaktivieren? Und dann entsteht eigentlich relativ schnell ein gut geeignetes Programm. Und es geht eigentlich los mit dem Thema Schonhaltung oder Komfortzone, ohne das mit dem erhobenen Zeigefinger sagen zu wollen, sondern mehr mit dem Erkennen, ja, die Erkrankung ist da und an welchen Stellen habe ich mich eingeschränkt oder an welchen Stellen schränkt mich die Erkrankung ein? Und das kann man erstmal auf die Motorik beziehen, auf Gehen oder Gleichgewicht oder auch dann der nächste Schritt, die soziale Interaktion. Manche Leute gehen dann vielleicht nicht mehr zu der gewohnten Frauengymnastikgruppe oder zum Fußball, manche Männer, weil sie merken, das klappt vielleicht nicht mehr so gut, bis hin zu ja dem Verbergen der eigenen Erkrankung. Und da sind wir jetzt natürlich dann an sehr tiefgehenden psychologischen Themen. Und ich bleibe jetzt mal beim Thema Bewegung. Also wenn wir dann sehen, ja, mein Gleichgewicht ist in den und den Situationen eingeschränkt, daher mache ich den Waldspaziergang nicht mehr so ausgeprägt, da eben genau hinzuschauen und zu überlegen, wie können wir dein Gehen, dein Gangbild und dein Gleichgewicht wieder in eine Variabilität bringen, wie in eine körperliche Eigenschwingung, anstatt in ein sehr reduziertes Muster. Ich hole mal ganz kurz aus. Also es gibt den Parameter der Schritt-zu-Schritt-Variabilität. Und das heißt, wir als gesunde, natürliche Wesen, wenn wir gehen, dann könnte man ja davon ausgehen, jeder Schritt ist exakt lang. Das ist aber gar nicht so. Der Schritt ist gesund, wenn es immer ein bisschen variiert. Wenn der Schritt hier ein Millimeter größer, da wieder 3 Millimeter kleiner ist. Und diese Variabilität hilft uns bei äußeren Einflüssen. Wir stolpern, irgendeiner schubst uns oder was auch immer so passiert im Alltag. Ja, ganz schnell zu reagieren und dann eben sicher zu sein. Und wer eine geringe Schritt-zu-Schritt-Variabilität aufweist, ist sturzgefährdet. Und das gleiche Symptom sehen wir mit dem natürlichen Postural Sway, dem Gleichgewichts, wie heißt es denn auf Deutsch? Also wenn du stehst und dein Gleichgewicht halten sollst, dann...
Die Balance.
Ja, die Balance. Wir schwingen quasi im Stehen so leicht hin und her die ganze Zeit, sodass wir immer auf externe Einflüsse schnell reagieren können. Und das ist gesund. Ja. Und das heißt, wir lernen über spezielle Gangvariationstechniken wieder diese Variabilität zurück ins System zu bringen. Dann passiert erstmal bei allen, egal mit Multiple Sklerose, Parkinson, ich habe auch Menschen mit Polyneuropathien, manchmal auch jemand mit Schlaganfall oder anderen neurologischen Erkrankungen, die eben Gang und Gleichgewicht beeinflussen, dann passiert erstmal ein Gefühl von Sicherheit, von Neugier. Wir passen natürlich hier immer auf, dass sich derjenige sicher fühlt. Und das Interessante, insbesondere im Parkinson-Bereich, weil ich da eben schon so viel von gesprochen habe, hier haben wir auch den Effekt auf die oberen Extremitäten, ja. Dann laufen wir da relativ spielerisch entlang. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Die Knie hoch, die nächste Bahn anfersen. Ihr kennt die Koordinationsübung. Dann überkreuzt, dann mal seitlich. Und wenn demjenigen das gut gelingt, dann machen wir das Ganze eben rückwärts und jonglieren noch mit einem Ball. Also das Prinzip ist nicht, irgendwas ständig zu wiederholen, sondern das Prinzip ist, es sehr spielerisch zu machen, sehr fordernd und sehr abwechslungsreich. Und es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um, ja, um die Variabilität in dem Ganzen. Und was passiert dann bei Parkinson plötzlich? Macht es wie Klick. Und die ganze Steifigkeit im Körper verschwindet. Vielleicht geht das Zittern weg und es ist eine plötzliche Lockerheit da. Und dann ist so das große Applaudieren im Raum. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn das System hier so wunderbar funktioniert, dass wir hier über die Beine, das Gehirn, das Zentralnervensystem, die Strukturen rund um die Basalganglien, um das dopaminerge System wie resetten und plötzlich fühlen sich die Leute wie früher, wie damals. Und dann haben wir die Antwort auf, okay, hier war eben eine ungewollte Komfortzone, eine Schonhaltung, die die Erkrankung gemacht hat. Und jetzt läufst du wieder befreit. Und bei jemand mit MS passiert eher, dass eine Spastik sich reduziert oder dass eine Parese deutlich weniger wird, dass der ganze Körper plötzlich mehr spürbar wird und damit eben auch eine ganz andere Bewegungsqualität zurück im Körper entsteht.
Ja, das hört sich ganz fantastisch an. Kann mir das sehr gut vorstellen. Spannend finde ich, so mal so in meinem Hinterkopf habe, was macht sie denn da noch mehr, was sie, also ich aus der Krankengymnastik kenne? Aber ich glaube, du arbeitest auch mit so Geräten, wie du sagst, mit dem Laufband und was du da so alles noch hast, ne? Und greifst auch viel Wissen zurück, was du jetzt durch diese Untersuchungen hast, nehme ich an, dass du da nochmal gezielter Sachen auswählen kannst. Du hast dich ja auch ganz viel mit dem Sympathikus und Parasympathikus beschäftigt. Du hast dich sehr auf den Nervus vagus eingeschossen. Und da wollte ich dich auch nochmal ganz explizit drauf ansprechen. Ja, was hat das damit auf sich? Was spielt der für eine große Rolle jetzt in diesem ganzen Geschehen?
Ja, du, ich habe dir, glaube ich, nur die erste Stunde gerade berichtet von dem, was wir in unserer Schulung machen.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das die erste Stunde war.
Habe ich gerade gemerkt. Ja. Also das ist der Einstieg in unserer Schulung. Dann gehen einfach viele Prozesse los. Dann fangen die Leute an zu reflektieren und zu Hause zu trainieren. Und dann streuen wir irgendwann auch Haltungs- und Krafttrainingsübungen rein und genau in der Qualität, wie es jetzt heute in der Forschung genannt ist, also eher mit höheren Intensitäten als ein Beispiel. Und dann natürlich das Thema Ausdauertraining und Über die Zeit wird das auf Trainings- und Sportebene vermittelt. Und jetzt deine Frage parallel dazu. Ja, eben waren wir noch im Zentralnervensystem. Was macht denn eigentlich das Vegetativum? Was macht unser autonomes Nervensystem? Welche Rolle spielt das bei der ganzen Sache? Also der Vagusnerv als unser 10. Hirnnerv ist der größte parasympathische Teil, der größte Nerv, der den ganzen Körper durchzieht. Und der reguliert die Tätigkeiten der inneren Organe. Und dadurch, dass er eben so ein großes Verbreitungsgebiet hat, also von über Gesicht, Lunge, Herz, Magen, Darm, heißt Vagus eigentlich auch übersetzt der Vagabund, weil er eben so groß verbreitet durch den Körper zieht.
Das und, ist schön, wir haben einen Vagabunden im Körper. Schöne Vorstellung.
Ja, richtig. Vagabunden, die haben auch einen besonderen Humor, oder?
Ganz bestimmt.
Ganz bestimmt. Und ja, und wenn man sich, also das, was wir in der Schule gelernt haben oder was eben so in der Medizin gelehrt wird, gibt es den Parasympathikus, eben wie beschrieben mit dem Vagusnerv und dem Sympathikus. Und so die übliche Vorstellung ist einfach, ja, tagsüber sind wir aktiv, da ist der Sympathikus aktiv und wir sind in Action, wir handeln und da wird eher dafür gesorgt, dass unser Herz-Kreislauf-System aktiviert wird, unser Gehirn, dass wir wach sind und sowas wie Verdauung und ja, die regulatorischen Dinge sind eher unterdrückt und dann legen wir uns ins Bett und dann springt der Parasympathikus an und räumt regelrecht auf. Mhm. Und ja, das war jetzt nur eine kleine Zwischenerklärung. Es gibt eine andere Sichtweise darüber, was der Parasympathikus macht, was seine Aufgabe ist. Und zwar die sogenannte Polyvagaltheorie, die sehr viel in der Traumaforschung letztendlich eingesetzt wird und ja, ich glaube, auch in den letzten Jahren immer mehr Beliebtheit findet. Und zwar wird es hier so gesehen, evolutionsbiologisch gesehen, ist der Vagusnerv sozusagen so gewachsen, dass wir in uns Teile eines Reptils haben. Und das wird der dorsale Vagusnerv genannt, der eher die unteren Organe, also alles unterhalb vom Zwerchfell innerviert. Und dann eben der Tiger in uns, der Sympathikus, der obendrauf sitzt, der uns eben dieses Fight-Flight-Muster beschenkt. Also wir werden in unserer heutigen Welt in irgendeiner Form angegriffen. Das können ja schon unangenehme E-Mails sein in der heutigen Zeit oder, naja, Autofahren beispielsweise. Dein Körper reagiert eben mit dem Muster Wut oder Wegrennen im idealen Fall. Also, wie auch immer das dann aussieht heute. Unser neuester Teil des Vagusnerves, der es uns zum Mensch macht, ist der ventrale Vagus, der hier eben Augen, Gesichtsmuskulatur, Kiefer, Herz innerviert, also von beiden Seiten sozusagen. Messbar zum Beispiel wäre die Funktion des Vagusnerves über die Herzratenvariabilität. Ich möchte das jetzt erwähnen, weil wir haben hier also einen biologisch wunderschönen Zusammenhang zu der Schritt-zu-Schritt-Variabilität. Also diese Variabilität ist wirklich the spice of life, also überall in unserem Leben, in unserer Biologie, findet man diese Modelle wieder. Das war nur eine kleine, begeisterte Geschichte.
Ja, das finde ich, ich höre dir auch gerade sehr aufmerksam zu mit dieser Variabilität. Also ich finde das ganz genial, weil ich wusste gar nicht, ich habe schon so viel Patienten, Patientinnen zugeguckt, wie die gehen, um auch rauszufinden, ne, was da los ist und so. Und ich hatte noch nicht auf dem Schirm, dass es normal ist, dass die Schrittlänge sich variiert und dass es auch gut ist. Im Stehen, das war mir klar, da gibt es bei uns ja auch so die schöne Beispiel, nicht die Knie durchdrücken, dann ist man starr, wenn man dann angestupst wird, fällt man um. Man sollte immer so viel Flexibilität Flexibilität haben, dass wenn einer kommt und will einem eine Backpfeife geben, dass man ausweichen kann. Das kann man nur, wenn man immer ein bisschen Spiel in den Knien hat. Ja. Also immer diese leichte, positive Sprungbereitschaft. Ne? Aber ja, beim Gehen, das fand ich eben nochmal spannend. Das war mir echt nicht klar. Und dass du insgesamt diese Flexibilität ansprichst, das gefällt mir sehr gut, weil so dieses nur geradlinige, ich finde, das ist nicht Leben. Ne? Leben hat dieses Hin und Her. Ne? Leben ist Wandel, Wandel ist Leben. Also das kannst du ja auf das gesamte Leben übertragen. Und dass sich das auch wieder in unserer Bewegung, in unserem Körper so zeigt, das finde ich gerade ganz genial.
Ja, und können wir gleich weiterreden, wo findet das im Lach-Yoga statt? Auch hier habe ich ja erlebt, wie quasi eigentlich die Variabilität des Lachens, ja, standen wir dann im Kreis und jeder sollte ein Lachen mitbringen. Ich war völlig unter Stress. Okay, das Hahaha, das Hohoho und so weiter. Und dann soll es auch noch ganz natürlich klingen. Aber da haben wir doch auch über die Stimme, über das Lachen ganz breit Variabilität trainiert, oder?
Ja, total. Das heißt ja, dass jedes Lachen so individuell ist wie ein Daumenabdruck, ne? Also variabler geht's ja gar nicht. Und wir haben da auch selber in unserem Lachen, ne, Spielraum, ne, mit hohoho, hihihi, ja, also wir können da ja je nach, also du kannst ja auch die Stimmung dran erkennen oder man kann damit spielen, experimentieren, andere nachmachen, nachmachen im positiven Sinn, dass man sein Repertoire erweitern kann. Ja, also das ist ja auch, hast ja vorhin auch schon gesagt, dass es im Spielerischen trainiert wird. Da ist ja auch ein ganz großer Schlüssel drin.
Ja, ganz genau. Soll ich dazu was sagen?
Oder? Gerne.
Ich bin auch eigentlich beim Vagusnerv in Wirklichkeit.
Ja, wir sind ja ganz variabel.
Das Interview ist komplett anders, als ich gedacht habe, aber das ist total schön. Warte mal. Ja, das Spielerische. Und ich glaube, wenn wir eins in der Neurowerkstatt machen und wenn wir hier wirklich unterschiedlich arbeiten zu so vielen klassischen Therapieeinrichtungen, ist es, dass wir Spiel als Überschrift haben. Albert Einstein sagte doch, if you stop learning, you start dying. Und wir haben hier auf unsere Fahne geschrieben, if you stop playing, you start dying. Also dein Nervensystem verkümmert regelrecht. Und wenn das die Überschrift und das Paradigma und die Regel hier ist, ja, wie gehen wir dann um? Dann steht da in der Studie, okay, besonders wirkungsvoll ist, 3-mal in der Woche 45 Minuten bei 80% maximaler Herzfrequenz auf dem Laufband zu laufen, damit du die maximal große neuroprotektive Effekte bei Parkinson hast. Ja, das wird das wird keinen Spaß machen. Wie können wir das? Wie können wir das übertragen? Ja, das heißt, haben wir ein Spiel Memory Staffel oder sowas? Da legen wir halt einfach so ein Kartenset auf die eine Seite des Raums. Es gibt zwei Gruppen und dann hat die eine Gruppe die Aufgabe, die roten Karten zu sammeln und die anderen die schwarzen. Dann rennen die also los, decken die Karte auf und sagen, ach Mist, eine schwarze Karte, ich soll doch die rote sammeln und kommen dann schulterzuckend, entschuldigend zurückgerannt, abgeklatscht und weiter geht's im lustigen Wettstreit. Also naja gut, das ist jetzt ein bisschen Wettkampf, aber ich stelle mir eben gerade meine Gruppe vor, die jetzt im Moment da draußen trainiert. Das sind Frauen mit Parkinson, die sind 82, 84 und 86 Jahre alt und so. Und die rennen hier um die Wette, um ihre schwarzen Karten oder roten heimzukriegen und machen insgeheim ein super tolles High-Intensity-Intervall-Ausdauertraining. Ja. Und da haben wir jede Menge Spiel, oder? Das Spiel, ich erinnere mich noch an was sehr Schönes. Ich habe eine Selbsthilfegruppe im Raum Düsseldorf. Die haben mich eingeladen zu eben so einem kompletten Workshop. Und da geht es natürlich darum, wie kann sich eine Selbsthilfegruppe mal anders begegnen als auch in den alten Mustern. Ja, wer Selbsthilfegruppen kennt, weiß, manchmal fehlt es ein bisschen an Schwung und Dynamik und meine Aufgabe ist dann, wie können wir hier eine bewegte Selbsthilfegruppe aus der Gruppe machen? Und da gibt es das verrückte Hühnerspiel. Und ich sag dir, die Gruppe hat, ich mache vorher so ein Assessment, damit ich einen Eindruck bekomme, wie gut sind die mit dem Gleichgewicht und mit dem Gangbild. Und die Gruppe hat angekreuzt auf einer Skala von 0 bis 10, mein Gleichgewicht ist bei 7. Das heißt, und ich dachte, okay, kommen die jetzt alle mit dem Rollator hier an? Wie kann ich hier irgendein Spiel machen, ohne dass ich Sorge haben muss, dass mir drei Leute umfallen direkt, ja? Also die Einschätzung war vielleicht auch ein bisschen zu hoch, aber dann haben wir das verrückte Hühnerspiel gemacht und sie sind wirklich vorher nicht gut gelaufen. Also die Leute stehen im Kreis und sie sollen so ihre Arme wie so Flügel anlegen und dann gibt es das erste Signal. Kannst gerne mitmachen.
Ja, genau, wie geht das denn?
Du nimmst deinen rechten Arm, machst so wie so einen Flügel, wie so ein Huhn raus.
Ja.
Sagst dazu, dein rechter Nachbar, er ist jetzt gemeint oder das Huhn ist gemeint und gibt das Hühnersignal im Kreis weiter.
Ah, es geht die Runde.
Es geht die Runde.
Ah, cool.
Dann darf das Huhn auch entscheiden, nehme ich auch den anderen Flügel, den linken, und dann geht das Hühnersignal mal rechts, mal links, dann spielen manche Ping-Pong und so weiter. So, dann haben die Leute das gelernt. Und dann kann man sich auch wegducken und bock, 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 bock machen. Mhm. Und das ist dann das Hühnersignal, ich lege jetzt hier ein Ei und das, das springt dann über dich rüber, ja. Also eben warst du noch, hätte der dich von der Seite angetickst, angeborgt, mhm, und du legst dann ein Ei und bist dann in der Runde ausgesetzt sozusagen. Mhm. Du, ne, Physiotherapeutin, dir sagt, die machen dann Kniebeugen.
Ja, also ich sehe es förmlich vor mir, diese Dynamik, die entsteht, ohne dass man drüber nachdenkt, was für Bewegung man macht, weil man voll in diesem Hühnerbild ist.
Und
genial, genial.
Und alle lachen und eben noch der ernste Herr, der mit dem Stock ankam, rote Backen und das lustigste Hühnergegacker aller Zeiten. Ja, also man lernt die Leute auch ganz anders kennen. Und die letzte Aufgabe und ist dann, der Fuchs kommt. Das heißt, einer schmeißt die Hände in die Luft und brüllt panisch, der Fuchs kommt. Und dann müssen alle ihren Platz gackernd wechseln und aufgeregt miteinander. Der Fuchs kommt.
Klasse, ich sehe es förmlich vor mir. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut, sehr gut, yeah. Sehr gut, sehr gut, ja.
Ja, und dann ja eben noch die Gruppe mit Multiple Sklerose, die angekreuzt hat, sie hat Gangstörungen bei 7 von 10, rennt durch den Raum und ja, da war auch jemand mit dem Rollator dazwischen und jemand mit einem Stock und jemand mit einem Rollstuhl, also wir arbeiten natürlich inklusiv, aber alles wuselt im Kreis rumherum und findet seinen neuen Platz. Und ich hatte eigentlich schon lange genug von dem Spiel, aber die wollten nicht aufhören.
Kannst mir vorstellen. Klasse, echt gut.
Und ja, das heißt, natürlich gehen die Leute dann sehr befreit, gelöst mit ihrer Komfortzone oder Schonhaltung raus und haben auch einfach gespürt, Mensch, das geht ja. Mhm. Und wenn ich jetzt den Sprung zum Vagusnerv zurück finde.
Warte mal, ich gerade ganz klar, Entschuldigung, dass ich dich da schon wieder vom Nervus Vagus hier abhalte, aber ich habe gerade so eine Erinnerung, die gefällt mir so gut, die möchte ich gerne noch kundtun. Hm. Hier beim Lachyoga auf der Wiese in Bielefeld, da hatte ich ein Erlebnis, und das fällt mir gerade wieder ein. Da haben wir mit der Gruppe das Lachyoga gemacht und weil es ja draußen ist, kommen ja auch Fußgänger vorbei und sehen das und gucken schon mal neugierig. Und dann kam eine Frau mit einem Rollator. Die kam immer näher und guckte und habe gesagt, sie können auch gerne mitmachen. Nee, sagt sie, ich kann ja nicht, ich habe ja den Rollator. Und dann hat sie sich, man kann sich da ja auch so draufgesetzt und geguckt. Und dann bin ich immer mal vorbei und habe sie so integriert. Und dann habe ich sie aber einen Moment lang irgendwann nicht auf dem Fokus gehabt. Und plötzlich denke ich, was macht die mitten in unserer Gruppe? Da war die auf einmal in der Gruppe, die war gegangen. Die hat sich von ihrem Rollator gelöst und ist da mit uns über die, also sie ist nicht gelaufen, aber gegangen. Ne? Ich habe die angeguckt, als käme sie vom anderen Stern. Und dann hat die eine Weile mitgemacht, bis sie sich wieder hingesetzt hat. Aber das ist doch faszinierend, oder?
Ja, genau das. Das ist genau den Effekt, den du da beobachtet hast. Und dann sitzen wir hier als Physiotherapeut und Sportwissenschaftler und denken, Wie hat die das jetzt gemacht? Ich hatte gerade den Plan von 3 Monate, 3-mal pro Woche Krafttraining, damit überhaupt genug Kraft in die Beine kommt, dass da jemand so laufen kann.
Ja.
Und das ist das, was mich so fasziniert an diesem Vagusnerv, an diesem System von, okay, waren diese Menschen mit der Multiplen Sklerose und der ganzen Krankheitslast und diesem ganzen, ich kann nicht laufen und dem Nichtspüren des eigenen Körpers, waren die gerade im Reptilmodus? Also war das im autonome Nervensystem so runtergefahren, dass sie wie kollabiert waren, das ist jetzt der Traumabegriff, dass einfach das ganze Gehirn nicht richtig durchblutet wird, dass eigentlich der Mensch sich gar nicht mehr als Mensch wahrgenommen hat, sondern das Leben oder die Welt gerade durch so eine Plastikscheibe gesehen hat oder so wie im Kopf mit Watte oder das Gefühl von, ich gehöre hier gar nicht in die Gruppe dazu oder auf die Welt. Ich bin hier wie ein Alien auf dem Planeten. Und wenn wir dann über die Bewegung, also man stellt sich das vor eigentlich wie eine Ampel, du bist wie als Reptil im roten Bereich und dann gehen wir über am besten eine Regulation mit einem anderen Menschen. Also wir sind miteinander, fangen mal gemütlich an, Borg. Aha, Plexiglasscheibe wird schon ein bisschen klarer, die Watte fällt ein bisschen ab. Was passiert hier? Und über die Bewegung, über den Sympathikus, klettern wir raus in den gelben Bereich und werden dann wenigstens zum Tiger, also in der Aktion, aber dann sind wir auch schon sehr, sehr schnell im spielerischen Bereich. Mit dem Miteinander, mit dem Lachen, mit den offenen Augen, mit dem, ach so, der meint mich jetzt, ich muss hier reagieren und jetzt bin ich auch nochmal ein Scherzkeks und gehe in die Knie und lege ein Ei und das Spiegel oder schrei jetzt mal rein, weil ich sowieso schon immer der Clown in der Gruppe hier war. Der Fuchs kommt und schon blitzschnell holen wir die Leute damit aus dieser inneren Erstarrung und es ist wie eine emotionale, psychische wie auch körperliche Erstarrung, die eben über die Wahrnehmung, Neurozeption wird das genannt, sozusagen der Vagusnerv trackt die ganze Zeit, bin ich hier sicher oder bin ich in Gefahr? Also das heißt, das ist eigentlich ein Geschenk, der schützt uns wirklich vor gefährlichen Situationen. Nur mit Erkrankung kommen so viele Faktoren körperlich wie von außen, wie auch die eigenen Glaubenssätze auf einen eingeprasselt und das chronisch, immer und immer wieder, dass wir in diese Kollapsstrukturen fallen und dann eben wie nicht bei uns sind. Und über solche Bewegungsspiele erreichen wir da die Regulation, die Stress- und Selbstregulation, sodass der Mensch trotz oder mit Erkrankung, so sage ich es eigentlich, wieder in seine Lebendigkeit kommt und in ein Durchatmen, in ein Lachen und in einem, ja, ich krieg das hin, ich kann mein Leben leben, ja, ich habe die Einschränkung und dennoch habe ich die Tools und weiß, was ich machen kann, damit ich mich selbst regulieren kann, dass ich den Vagusnerv für mich gezielt arbeiten kann. Und das in der Schulung oder in der Gruppe dann erstmal zu erleben und zu verstehen und die Leute gucken sich gegenseitig an und sagen, hey, du bist hier gerannt. Wie hast du das gemacht? Guck mal, was wir können, ja, diese Begeisterung und die Energie. Da passiert unglaublich viel und danach kann ich immer noch ein bisschen Theorie erklären, was jetzt hier passiert ist. Aber das Wichtige ist natürlich, das in seinen alltäglichen Prozessen immer und immer wieder zu integrieren.
Ja, und ganz wichtig, das Erleben. Na, also wenn man nur die Theorie hört, dann hat man ja noch lange nicht die Erfahrung gemacht über den Körper, ne? Das ist ja das Eindrücklichste, was passieren kann, dass man es tut und spürt und mitbekommt, was bei einem selber wirklich, wirklich dann passiert, ne? Dass es keine hohlen Wörter sind und auch bei den anderen mitkriegt, hey, guck mal, das ist ja phänomenal, bei jedem passiert was, ne?
Ja, und das ist so ein Geschenk. Also mir sind so viele erstaunliche Sachen dann in dem Zusammenhang schon passiert.
Ja, bei dem ganzen wirklichen Tun ist es ja auch einerseits wichtig, das am Körper zu erfahren. Der Hintergrund ist natürlich auch sehr gut und hilfreich, wenn man ein Stück weit weiß, warum, wieso, weshalb passiert es und auch auf was kann ich achten. Na, was kann für mich ein guter Regulator sein? Und da möchte ich gerne nochmal auf das Bild von der Ampel zurückkommen. Wir haben ja im Vorfeld des Podcastes darüber gesprochen und da hast du mir von der Ampel erzählt und ich habe dann gestutzt und habe gesagt, halt mal, bei der Ampel ist doch oben rot, dann kommt darunter orange, dann grün und du hast es aber so schön beschrieben, dass es andersrum ist, dass man von dem Roten ins Orange kommt und dann als höchstes in das Grüne und das macht auch von der Erklärung Sinn, weil man krabbelt sich aus dem einen Zustand in den nächsten nach oben und oben ist dann die Befreiung. Ich fände das ganz spannend, wenn du darüber nochmal was erzählst, weil mich hat das sehr beeindruckt und beschäftigt und das fände ich schön, dass die HörerInnen das auch nochmal so mitbekommen.
Ja, die Ampel, ich habe mir gar keine Gedanken dazu gemacht. Ich kam erst darauf, als du mich gefragt hast, hä, Mareike, warum ist denn die Ampel bei dir andersrum? Ja, stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja. Und ist es für mich so stimmig, weil wenn du eben kollabiert bist und da irgendwo ein bisschen wie taub und abgeschnitten von der Welt hängst, dann bist du halt im roten Bereich und hängst da unten. Es ist halt auch der dorsale Vagusnerv, der hier maximal aktiviert ist. Und klettern wir raus, so nach und nach, kommen wir eben in den gelben Bereich, in den mittleren Bereich der Ampel. Da stimmt es ja, zum Glück. Aber für alle Beteiligten ist halt klar, aha, dieses Gelb-Orange sagt ja, okay, jetzt verändert sich was. Das ist wie ein Zwischenzustand, der die Aktivierung dieses, okay, jetzt kommen wir in Bewegung. Es geht entweder vorwärts oder es geht rückwärts, aber es ist nicht mehr der Stillstand, sondern der Körper wird in irgendeiner Form aktiviert. Der Sympathikus ist wach, ist klar und das Herz-Kreislauf-System wird aktiviert. Adrenalin wird ausgeschüttet und irgendwie so, bam, okay, Action, es geht los. Und wenn wir dann in diesen spielerischen Bereich kommen, ist es eigentlich ein gelb-grüner Kombibereich, weil wir sind verbunden mit allen anderen im grünen Bereich. Die Welt ist schön, die Welt ist gut, ich fühle mich hier zu Hause, ich bin Mensch. Und das ist dann wirklich der grüne Bereich, wo wir hier ganz zufrieden miteinander sitzen und das Gehirn, also vor allem das Frontalhirn, was uns, die Klarheit hier im Leben gibt, wird sehr gut durchblutet und dann sind wir im grünen Bereich. Und so ist die Ampel eben andersrum gedacht und ich setze die natürlich ein, damit die Menschen also in meiner Schulung für sich selbst feststellen können, in welchem Bereich bin ich denn jetzt gerade? Das heißt, am Anfang steht erstmal der Auftrag, beobachte dich doch mal in deinem Tag. Was sind denn hier deine Trigger, wo du von grün zu gelb kommst? Was sind die Trigger, die dich in den roten Bereich bringen? Und was sind die Glimmer, die dich da wieder rausbringen, so nach und nach, sodass man nochmal ganz anders, und zwar auf neurobiologischer Sicht feststellt, nicht meine Schwiegermutter hat schon wieder dies und jenes gesagt, wieso muss die so sein, was muss ich jetzt tun damit, sondern dass man feststellt, aha, Kritik an der und der Stelle ist so ein Trigger, dass ich kollabiere, dass ich in den roten Bereich falle. Und was müsste ich dann tun, damit ich hier überhaupt wieder rauskomme? Was sind die Möglichkeiten für mich alleine? Und das ist dann die Fortsetzung von dem, was hier im Spiel quasi erlebt wird, wo die Leute wirklich spüren, hier ist wirklich was zu holen. Hier sind ganz starke Ressourcen und es ist so einfach.
Genau, das ist eine total gute Orientierung. Das finde ich schön, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Und wenn ich jetzt an Selbstregulation und Selbstheilungskräfte denke, was kann jemand machen? Was können wir tun? Was kann ich tun? Was können unsere HörerInnen tun, wenn man jetzt alleine ist, nicht in der Gruppe, nicht bei dir in einer Sitzung? Was kann ich zu Hause machen und sagen, hey, ich rutsche gerade von grün in orange oder es droht jetzt schon ins rote zu rutschen. Welche Übungen machen dann Sinn? Welche kann ich machen?
Ja, wie du es schon so schön sagst, hoppla, jetzt bin ich hier schon, wie komme ich hier wieder raus, ist die eine Frage. Oder die andere Frage ist, sollte man nicht regelmäßig schon mal gleich präventiv loslegen und selbstregulative Tools in seinen Alltag einstreuen. Fange ich vielleicht damit erstmal an und dann würde ich die Notfallübung sozusagen erklären. Was ich für mich entdeckt habe beispielsweise, sind Sachen wie tatsächlich das Singen, das heilsame Singen. Ich bin ja auch Dozentin bei den singenden Krankenhäusern und hier regelmäßig so etwas zu machen. Es gibt auch einfach YouTube-Videos, wo man mitsingen kann und wo die Regulation so spürbar wird. Also wer da einen Zugang hat, bitte weitermachen und jetzt nochmal einen dicken roten Haken der Evidenz dran machen. Das ist wirklich wirkungsvoll und sollte bitte nicht gestrichen werden. Und das Lach-Yoga ja ganz genauso.
Yeah, auf jeden Fall.
Bitte unbedingt weiter dahin gehen. Und ich meine, wer einmal im Lach-Yoga war, weiß ja, das trägt ja über die ganze Woche. Das Lachen kommt leichter, schneller und lauter. Und so regulierst du dich nachhaltig über die Woche automatisch, ja. Und das auch hier nochmal zu sehen und zu sagen, hey, guck mal, hier war wieder ein Glimmer. Hier habe ich wieder was für mich als Mensch getan. Und das sind so Sachen, natürlich zählt immer Schlaf und Ernährung und sowas mit dazu. Und der Waldspaziergang, also die Natur und der Blick in die Ferne und das Schweifen des Blickes, das ist nicht so, weil irgendwie wir gelernt haben, geh mal raus, die Natur ist irgendwie gut, sondern das brauchen wir als Menschen. Und das wäre ja vielleicht fast das Einfachste, zu Hause zu integrieren. Ja, ich mache meinen Waldspaziergang und gehe eben nicht aufs Laufband zum Beispiel. Ja. Das sind so alltägliche Dinge und ich selbst habe das über die Jahre bei mir immer mehr integriert. Was habe ich am Anfang gesagt? Ich bin Auszeitspezialist. Genau. Das meine ich eigentlich damit, ja. Ich bin vielleicht Selbstregulationsspezialist, dass ich sehr bewusst solche Tools einsetze. Bis hin zu übrigens, jetzt geht ja die Saison wieder hoch, kalt baden, Eisbaden.
Wow. Also bis jetzt war ich ja mit allem sehr einverstanden, aber da streike ich.
Ja, da kommt dann halt mein Hochleistungssport-Gen raus. Ja, das muss auch ein bisschen wehtun mit der Selbstregulation.
Ah, klasse.
Ja. Das wären einfach mal zu überlegen, was sind so alltägliche Dinge, die ich sowieso schon tue? Oder gibt es was, was ich verloren habe, was mir eigentlich gut tut? Achtsamkeitsmeditation habe ich jetzt gerade vergessen. Ich selbst mache Ganzkörperschütteln seit 3 Jahren, habe das für mich entdeckt. Wer da Fragen hat, schreibt mich bitte an. Ja, das heißt, das befähigt dich im Alltag immer schneller, dich selbst zu regulieren und du rauschst nicht mehr so schnell in diesen dorsalen Vagusnerv, was sich ja dann eben so anfühlt, wie irgendwas passiert. Man wird blöd von der Seite angemacht und wird massiv getriggert, weil es irgendwelche Kindheitserinnerungen hochruft und der Boden öffnet sich und du hast das Gefühl, du fällst da rein. So fühlt sich das an. Und das war deine Frage, was machst du dann? Und es ist eigentlich sehr schwer, wenn man da runtergerauscht ist, sich selbst zu regulieren. Aber was du machen kannst, ist dich ganz fest in den Arm selbst nehmen. Also die linke Hand geht an die Achsel, unter die Achsel. Klemmst du da so ein mit deinem linken Arm? Habe ich jetzt rechts? Rechts unter den... Und die andere Hand umfasst die übrig gebliebene Schulter. Du drückst und knuddelst dich selbst ganz fest. Und so simpel, wie das jetzt hier klingt, macht mal mit, da alle ZuhörerInnen. Ich habe das gerade letztens mit einer Klientin von mir gemacht, die war außer sich, weil so viel auf sie einprasselte. Und da es eben ein moderner Zoom-Call war und ich die Frau nicht in den Arm nehmen konnte oder irgendwie anders berühren, ja, habe ich gesagt, komm, umarm dich mal selbst. Und die war eben noch außer sich. Und dann merkte sie so nach einer Minute, mein Atem wird ruhiger und alles, was eben noch die Katastrophe eigentlich war, sortierte sich plötzlich und es war alles nicht mehr so schlimm. Klar, ich habe jetzt ihr geholfen damit und wenn du alleine in der Situation bist, ist es so schwer, da hinzukommen, dir das dann in dem Moment zu gönnen. Aber mach das bitte, üb das. Und wenn wir das gemacht haben, wäre so ein zweiter Schritt, das ist eine super Übung, du nimmst die Brocken und ich habe jetzt beide Hände so vor mir und habe die wie so Schöpfkellen vor mir.
Okay, ich mach mal mit. Genau, die HörerInnen bitte auch.
Dann stellst du dir vor, naja, das Problem, was hier heute Morgen war, du nimmst es in die rechte Hand und du schmeißt es mit Schmackes hinter die Schulter. Ah, jetzt können wir noch Geräusche machen. Komm, wir erweitern die Übung. Das ist aber jetzt schon fast im gelben Bereich und dann tschum. Und du schmeißt einfach den ganzen Kram, der dich eben noch so belastet hat, hinter deine Schulter. Du kannst es aber auch mit mehr Schwung machen und stellst dir vor, okay, alles hinter. Und das ist körperlich, das ist Embodiment. Ja, dein Körper kriegt mit, die Themen, die lässt du hinter dir, die schmeißt du mit Schwung hinter dir und du bist in der Lage, nach vorne zu schauen. Mhm. Ja. Und eine dritte sehr, sehr, sehr schöne Übung, die vielleicht direkt hinterm Umarmen kommen sollte. Nimm mal eine ganze Packung Taschentücher oder am besten so eine Box, wie ich sie hier gerade stehen habe, wo man Hunderte rausziehen kann. Und dann stell dir vor, die Sorgen und Themen, die du gerade hattest, du schneuzt es da rein. Und zwar so elefantös, wie es geht. Ich ist vielleicht eine Yoga-Übung, aber also wirklich. Und ich habe diese Übung in einem Buch gelesen und ich mache ja Online-Trainings auch, Online-Formate, ich zeichne Übungen auf. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann springe ich mal über meinen Schatten und schneuze mal 5 Taschentücher in die Kamera, um zu demonstrieren die tolle Übung des Schneuzens. Da habe ich die Wirkung gemerkt. Ich werde ja übermütig. Also wenn du von 0 auf 100 zum Clown werden willst, schneuze 5-mal wie ein Elefant, ganz, ganz gründlich mit aller
Ja, klasse.
Und die Tränen laufen, was auch immer es läuft, jedenfalls ist dein Gehirn gut durchblutet und alles, was eben noch so schwer auf dir lastete, ist sofort weg.
Ja, genial. Und elefantös, allein dieses Wort. Also ich schneuze mich demnächst nur noch elefantös. Ja. Ja, klasse. Ja. Kann man sich ja auch vorstellen, ne? Wenn das in dem Bereich, diese ganzen Nebenhöhlen, die dann frei werden, ne? Und das ist ja auch eine Verbindung zum Gehirn und der ganze Kopf. Wenn der Rotz raus ist sozusagen, ne? Kann man sich ja vorstellen, dass es einem besser geht, ne?
Ja, ach so. Und wichtig bei der Sache, das Taschentuch, dann auch mit Schwung hinter sich schmeißen.
Kann man dann das schwer wie so
später aufholen.
Könnte ja dann so vielleicht wie so Basketball so in den Mülleimer so tschung tschung.
Genau, herrlich. Also diese Übung finde ich, also die wirkt Wunder.
Ja, grandios. Ja, nehme ich gerne auf. Danke, danke.
Da freue ich mich immer. Das sind ja auch Gelegenheiten für mich selbst, während der Arbeit sozusagen immer mit zu regulieren.
Ja, total. Das kann man gut mitmachen und hat selber einen guten Nutzen davon. Ja, sehr schön. Ach, wunderbar. Du hast auch gesagt, dass Medizin die Kunst treffen kann mit Impro-Theater, Theater, Gesang und Tanz und das so wohltuend ist. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, ich habe davon erzählt, weil das fast der Beginn war meiner Reise mit dem Vagusnerv, weil im Bereich Spiel und Variabilität war ich ja schon verortet und wurde dann eingeladen nach Bad Segeberg zu einem Parkinson-Symposium mit dem Titel Medizin trifft Kunst. Und der Veranstalter hatte wirklich ein Händchen dafür, richtig bekannte Professoren einzuladen, um über die aktuellen Themen im Parkinson-Bereich zu berichten. Und gleichzeitig hatte er Singleiter von den singenden Krankenhäusern eingeladen, aber auch Theaterpädagogen und hat wirklich diese beiden Richtungen, die ja irgendwie erstmal gar nicht zusammengehören, zusammengebracht. Und meine Aufgabe als Dozentin war an diesem Wochenende, guck doch mal überall rein. Und dann stand da Improvisationstanz und ich dachte, ach, so gar nicht. Ich habe mit Tanzen überhaupt nichts zu tun. Dann auch noch Improvisation. Und dann bin ich da reingegangen und es war ein ganz interessantes Pärchen, die das angeleitet haben. Und wir fingen tatsächlich erstmal an zu Ballettmusik, uns da zu bewegen und so wie andere sagen, ich kann auch nicht singen, habe ich mich gefühlt wie, also hallo, ich mache Skilanglauf, aber doch kein Ballett. Ja, na gut, aber ich hatte ja den Auftrag, dabei zu sein, also bin ich über meine ganzen Schatten gesprungen. Und dann sind wir da durch den Raum geflossen und dann gab es wieder als auch Variation eher ein Lied mit ja, Trommeln, Musik und wo wir dann so durch den Raum getigert sind. Und dann haben wir uns zu zweit zusammengefunden und bestimmt kennt der ein oder andere, dass der jetzt hier zuhört. Wir haben mit so Essstäbchen uns gegenübergestellt, die Hände auf Schulterhöhe und dann haben wir zu zweit jeweils zwei Essstäbchen mit unseren beiden Händen gehalten. Und der Auftrag war, zur Musik, und das war auch wieder was eher Klassisches, uns zu bewegen, nicht zu sprechen und das Stäbchen soll nicht runterfallen. Ja, dann ging es los mit der Musik. Der Augenkontakt und das konzentrierte, achtsame Miteinander und die Bewegung und die Musik. Und wir waren Tänzer. Also alles, was mein Verstand eben gerade noch gesagt hatte, war weg. Ich war ganz in meinem Körper, ganz in meinem Sein verbunden mit der anderen fremden Person. Dieses Spiel, wer übernimmt jetzt hier die Führung oder wer gibt nach? Und dann beugt sich die eine ganz, ganz, ganz runter und das Stäbchen fällt nicht. Und da dann strecken wir uns. Und neben meinem eigenen Empfinden von Ruhe und Glück und ganz bei mir sein oder auch ganz in dieser Gruppe sein, wo ich ja eben noch gar nicht was wegrennen wollte, ja, war das eine. Und das andere war aber, es waren ja wirklich so 95% Menschen mit Parkinson, die sich eigentlich gar nicht flüssig und leicht und frei bewegen oder fühlen. Die waren gelöst, die waren frei. Einer weinte vor Glück, weil plötzlich alles von ihm abfiel. Der ganze Parkinson fiel von ihm ab. Und also das war wirklich so intensives Erlebnis für mich selbst, aber auch ein großer Aha-Moment für mich und meine Arbeit. Eben noch mehr reinzuforschen in Spiel, in Körperarbeit, Bewegung abgekoppelt von irgendeinem Ziel hin zu freier, flüssiger Bewegung zur Musik. Dass ich da natürlich weiter geforscht habe und eben alles, was wir über den Vagusnerv besprochen haben, macht ja dann auch einfach Sinn. Im Folgenden setze ich das hin und wieder in meine Arbeit ein und auch hier dann die Effekte. Jemand, der voller Angst sich jahrelang an seinen Rollator klammert und nur damit geht, macht damit diese Übung und so wie du es gerade beschrieben hast, läuft dann befreit und geerdet los und fühlt sich einfach lebendig, ja. Und das zusammen mit eben diesen ganzen Erkenntnissen Sport und Training kombiniert, da soll es hingehen. Also so arbeiten wir. Nur da hat das Gesundheitssystem, glaube ich, noch nachzuholen einfach.
Ja, das glaube ich auch.
Das also hätte ich ein bisschen deutlicher sagen.
Ja, leider ist es so, ne? Aber ich bin ja über jeden froh, der in die Richtung arbeitet und das den Menschen nahe bringt, weil ich liebe diese Arbeit auch so sehr. Ich habe seit vielen, vielen Jahren, das ist schon 30 Jahre, eine Tanzgruppe, wo wir genauso arbeiten, wie du das gerade beschreibst. Und ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe das gerade so, ich konnte es genau vor mir sehen, was du da beschreibst. Und alles ist dann draußen, ne? Also man ist wirklich in dieser Bewegung, in dieser Aufgabe, die man bekommen hat und es entsteht. Also du denkst ja nicht, ich mache jetzt das. Wir machen es einfach. Ne? Der Körper macht es mit uns. Ne? Und dieses Wechselspiel, das finde ich so klasse. Auch dieses Motion makes emotion und umgedreht, das ist doch genial, wo uns das hinführt.
Und insbesondere, da nenne ich, sage ich immer gerne, come home to your body.
Ah, schön.
Eben war es noch dieser kranke Körper und wie soll das hier weitergehen und so dieses sehr, was ist jetzt mein Leben, ohne dass der Körper richtig funktioniert. Und jetzt drehen wir das Ganze ja um. Wir sagen, wir nutzen den Körper, um uns wesentlich besser zu fühlen und zu spüren und um in die Bewegung zu kommen. Das heißt, es ist wieder wie ein neues Verheiraten.
Sage Ja zu deinem Körper. Ja, ein neues Ja zu dem, wie der Körper jetzt ist. Ne? Ja, das ist interessant.
Hab ich auch noch nie
ja,
so
das ist klasse. Das gefällt mir gerade sehr gut. Weil mit dem kranken Körper leben ja die meisten in einem ständigen Nein. So will ich es nicht, so will ich es nicht, so will ich es doch jetzt nicht haben, was ich sehr gut verstehen kann. Weil man will es ja so nicht haben. Aber was mache ich denn damit? Es ist ja da.
Ja, ganz genau. Und da sind wir dann eben bei der Ressourcenorientierung. Also ja, so ist es. Ich muss es nicht lieben und ich akzeptiere. Und dann tut sich ja dieses schöne Gesundheits-Krankheits-Kontinuum auf. Ja? Also dass wir eben nicht sagen, der Körper ist entweder krank oder gesund oder der Mensch, sondern okay, auf einer Skala von 0 bis 100, wie geht's mir denn heute eigentlich? Dann landet jemand bei einer 30, der eigentlich recht fit von außen aussieht, und jemand anders landet bei der 70, weil er sich einfach in seinem Körper, gerade so wie er ist, wohlfühlt. Und das Kontinuum bietet eben auch die Sichtweise, ich muss hier nicht irgendwo drüber springen oder ich werde das andere Ufer gar nicht erreichen, sondern ich kann mich fragen, okay, so ist es heute, was kann ich also tun, um ein paar Punkte hochzuklettern heute? Oder was ist passiert, weil ich heute Morgen 3 Punkte weniger auf meiner Skala habe? Jetzt habe ich schon wieder eine Skala, aber zumindest keine Ampel.
Ja, aber es sind ja alles Orientierungspunkte. Ich finde das total gut, weil wir brauchen Orientierung. Ja, ich sehe das ja auch bei meinen Patienten, wenn was besser geworden ist, dann ist das oft gar nicht so im Bewusstsein, sondern es wird noch das beklagt, was immer noch nicht geht. Und wo ich denke, es ist gut, immer für sich auch so zu gucken, hallo, wo bewegt sich was? Ne? Ah, da ist es wirklich besser geworden. Mensch, guck mal, und weil ich das vielleicht gemacht habe, das dient ja unserer Orientierung, damit wir sehen, was für uns sinnvoll ist, damit wir in unser Wohlbefinden kommen, ne?
Ja, da eben den Blick zu öffnen für die Geschenke, die da der Körper bereithält, oder für die Geschenke annehmen zu können, was die Person gerade für sich gemacht hat. Und natürlich dann auch umzulernen, das zu sehen und nicht das, den negativen Anteil nur zu sehen. Natürlich brauchen wir auch den Blick für das, was nicht funktioniert. Und auch da fordere ich die Variabilität. Weder nur in dem Positiven verhaftet zu sein, ist förderlich, und aber auch nur, sagen wir mal, ja, die negativen Seiten der Medaille zu betrachten, sondern auch hier im Spiel zu sein und ja, neugierig, was der Tag bringt.
Ja, und ich liebe da ja immer wieder dieses Yin- und Yang-Modell, ne, dass man sieht, beide Seiten sind da, beide sind wichtig, damit es ein Ganzes wird. Und ich denke, es ist immer gut, dahin zu gucken, wo es einen so weiterbringt, ne? Dass man nicht so stecken bleibt, dass es lebendig bleibt. Ja, jetzt haben wir schon ganz viele tolle Gedanken gesponnen. Ich bin ganz begeistert. Bevor ich zu einer Frage komme, die schon langsam das Ende einläutet, möchte ich gerne eine Atemübung mit dir und den HörerInnen machen, und zwar die Herz-Stretch-Atmung. Dass wir beide Hände auf unser Herz legen, und dort machen wir die Hände zu diesem Herzsymbol. Na, da die Daumen zusammen, die Fingerkuppen zusammen, das Herzsymbol. Und jetzt gehen die beiden Herzhälften auseinander und wir atmen ein. Und dann gehen sie wieder zusammen und wir atmen aus. Und wieder einatmen, Herzstretch. Und aus. Und beim dritten Mal wieder Stretch, wie gehabt. Und die Arme weit ausbreiten und wieder zusammenführen. Sehr schön. Und mal ein bisschen ausschütteln. Alles von den Schultern runterschütteln, was da vielleicht noch drauf hängt, was wir loswerden wollen, was vielleicht uns gerade sehr, sehr viel durch den Kopf gegangen ist. Und wieder ein bisschen abschütteln wollen. Vielleicht auch mal abstreichen von den Schultern. Ich liebe auch sehr dieses Schütteln. Das dann teilweise, wie jetzt ist, oder das Ganzkörperschütteln ist genial. Bringen wir unser Qi ins Fließen. Ja, liebe Mareike, eine meiner letzten Fragen ist, was bedeutet für dich persönlich Lachen, Witz und Humor?
Oh, was bedeutet für mich Lachen, Witz und Humor? Also, ich wünsche mir viel mehr Lachen, Witz und Humor in unser Leben, in unseren Alltag. Für mich bedeutet das absolutes Bei-mir-Sein und absolute Lebendigkeit und vielleicht sogar auch das Wort Freiheit. Wenn ich in diesem Zustand bin, was mir öfter gelingt morgens, dann gehe ich echt in den Tag und weiß, ich habe hier den Clown gefrühstückt. Das wird jetzt für den einen oder anderen ein bisschen vielleicht anstrengend, mit mir zu sprechen. Und ich genieße das. Es sind die Tage, die sind im Flow, die laufen mit Leichtigkeit und Kreativität. Also es hat für mich eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung. Und ich wünsche mir das viel mehr für uns alle hier in der Gesellschaft.
Ja, schön. Ja, frühstücke gerne den Clown zum Frühstück. Das ist ja oft auch so negativ besetzt, dieser Spruch, ne? Aber wir wissen ja,
ehrlich?
Ja, es gibt doch dieses, wenn jemand so albern drauf ist, na, du hast ja wohl einen Clown gefrühstückt, ne? Das finde ich, das zeigt so in den Spiegel unserer Gesellschaft, wie das immer noch teilweise, ja, ich sag jetzt mal, wirklich falsch verstanden wird, dieses Fröhlichsein, ne? Ich finde das klasse, dass du das so ganz souverän sagst und lebst.
Siehst du, mir war das eigentlich gar nicht klar als negative Bewertung.
Dass ja, interessant.
Dass das einfach so genieße, diesen Zustand.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich genieße es auch. Und mir hat gerade gefallen, dass du es mit Freiheit in Verbindung gebracht hast. Ich finde auch, das fühlt sich so frei an, ne? Wenn man sich da in diese Heiterkeit reinfallen lassen kann. Ne?
Ja.
Ah, mir fällt noch ein, das habe ich vergessen. Das würde ich gerne an der Stelle aber noch anbringen. Und zwar Übungen zu dem Vagusnerv. Noch 2, 3 kleine Sachen, die man gut machen kann, um sich in eine Ruhe zu bringen, dass man die Hände an den Hals legt, so hinter die Ohren und von den Ohren runter massiert, den Hals entlang, so mit einer flächigen Hand, also großer Fläche runter massiert bis in die Schulterpartie, Nackenpartie und dann oben wieder anfängt, so ganz ruhig, kreisend, so aneinander kreisende Kreise, so runter. Ah, das tut gut, ne?
Ja.
Dann kann man die Finger 2 und 3, also Zeigefinger und Mittelfinger nehmen, wie ein V. Dann ist der Zeigefinger hinterm Ohr und der Mittelfinger vor dem Ohr. Und dann kann man immer so hoch und runter reiben, so hoch und runter schieben, diese V-Stellung der Finger. Ganz leicht hin und her, ganz sanft. Ja, kommt auch wieder das tiefe Durchatmen, sehr schön.
Ja,
dann kann man, ja.
Jetzt ergänze ich. Kennst du das? Die Zunge so weit rausstrecken, dass du fast Muskelkater morgen bekommst.
Der Löwe, genau. Liebe HörerInnen, macht mit. Eine der effektvollsten Übungen. Ich liebe sie. Ich war letztens am Zürichsee in einer Humorausstellung und da haben 3 Züricher Künstlerinnen ein Kunstwerk angefertigt. Das sieht aus wie so ein Kotzstrahl, so aus Plastik, aus Maschinen. Ja, richtig toll, so richtig. Wow. Und das nennen sie Kotz dich frei. Frei mit Mikri 3. Kotz dich frei, Züricher Künstlerinnen. Das fand ich so genial. Und dann dachte ich, in der Humorausstellung ist ja interessant. Ja, man muss sich manchmal auch erstmal rauskotzen, damit man frei ist, wieder um fröhlich zu sein. So wie man manchmal auch weinen muss, um wieder lachen zu können. Und da ist diese Löwenübung genial für. Ja, die Ohren kann man auch massieren. Das ist auch sehr entspannt. Und die ganzen Augenübungen, die ganze Augengymnastik, die dient auch dazu, dass der Nervus vagus sich beruhigt. Das können die Augenkreise sein, die liegende 8 oder dass man in der Diagonale langsam hin und her schaut. Ja, also diese ganzen Augenübungen dienen auch dazu.
Ja, die Augenübungen sind so effektvoll. Auch jetzt fällt mir das direkt ein, wenn es darum geht, jemand kann sich gerade nicht konzentrieren oder fühlt sich kognitiv gerade eingeschränkt. Und wir machen die Augenübung und schwupp, du bist klar. Also mach das.
Ja, super. Ja, da kann ich auch nochmal auf eine Podcast-Folge hinweisen. Die Nummer 42. Die heißt Lachend mehr sehen, Sehtraining mit Lachyoga. Interview mit Heidelore Geithner. Also wer da mit den Augen noch sich mehr beschäftigen möchte, der kann in diese Podcast-Folge gerne reinhören, weil das sind ganz viele sehr hilfreiche Übungen. Deshalb möchte ich die jetzt hier nicht weiter ausführen, das wäre jetzt viel zu viel. Aber da könnt ihr euch auch noch ganz tolle Anregungen holen. Ja, und die letzte Frage, liebe Mareike, was ist deine Botschaft an unsere HörerInnen?
Meine Botschaft. Wir haben ja jetzt unglaublich viel von Bewegung und Training und wie wirkungsvoll so diese Verhaltensmuster oder Verhaltensänderungen eben sind. Und ich möchte eigentlich jedes Mal an der Stelle motivieren, weil es ist natürlich immer erstmal eine Hürde, in diese neuen Tools reinzufinden oder solche Dinge in diesem Leben zu integrieren oder wieder aufzurufen. Und das heißt, der Spruch, der mich am meisten motiviert von Cicero, ist: Fange nie an, aufzuhören und höre nie auf, anzufangen.
Und sehr schön.
Das lässt einen innerlich gerade wieder durchatmen und zu sagen, ja, okay, heute ist ein neuer Tag und morgen nochmal. Und egal, wo du gerade stehst, ja, was könntest du heute tun? Und welche Kleinigkeit, welcher Baby-Step, welcher kleine Schritt? Dich da immer wieder neu einzuladen, in Bewegung zu bleiben und gerne dir dann am Abend auf die Schulter zu klopfen.
Nach dem Motto, wieder alles richtig gemacht. Rechter Arm vor, linker Arm vor, rechts auf linke Schulter, links auf linke Schulter. Ach, super.
Ja, das möchte ich mitgeben. Ja, Silvia, ich bedanke mich für dieses so schöne, inspirierende Interview in aller Ruhe und Zeit und mit Bewegung. Ich glaube, ich komme entspannter raus, als ich reingegangen bin.
Ah, sehr gut. Gut, sehr gut, wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Ja. Und yeah. Ach, super, das freut mich sehr. Ja, mir hat das auch ganz viel Spaß gemacht. Ja, und meine Botschaft ist, liebe HörerInnen, lebt das Spiel, lebt die Bewegung, lebt den Tanz und liebt das alles. Und wenn ihr das mit Begeisterung macht, dann macht ihr so viel für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden. Und es macht auch noch Spaß. Ist das nicht cool? Ah, also ich finde das großartig. Mit diesem ganzen Hintergrundwissen, Mareike, ich danke dir sehr. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, und dann lass uns doch bitte zum Schluss nochmal, du ahnst es vielleicht schon, zusammen lachen.
Oh Mann. Das war auch nicht im Skript. Juhu.
Ach, wunderbar. Ich danke dir sehr.
Oh, wie schön.
Dann wünsche ich dir, dass dieser Tag so heiter weitergeht und schöne Sachen für dich bereitet. Und euch, liebe Hörerinnen, wünsche ich das auch.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Ha 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 ha